Diese Episode wird dir präsentiert von Join,
deiner Radtrainings-App, die sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit anpasst.
Mehr dazu auf www.join.cc/sitzfleisch.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast aus der Allergiesaison
mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Ich höre, du hast ein bisschen eine verstopfte Nase.
Ja, und das möge man mir bitte nachsehen. Die Frühblüher sind heuer extrem früh dran und mitten im Februar geht schon los. Und dann, wenn es so ein schöner Tag ist und so warm, dann halte ich mich besser in geschlossenen Räumen auf und hänge meine Wäsche zum Trocknen nicht raus.
Hast du jetzt das schöne Wetter auch schon genutzt zum draußen Radfahren?
Nein. Also einerseits, weil ich eh nicht die Zeit dafür habe. Aber ich bin heute drinnen gefahren und unser Außenthermometer auf der Terrasse hat 24 Grad angezeigt. Das kann auch nicht ganz stimmen. Da muss ich die Platzierung von dem Thermometer, glaube ich, auch noch überdenken. Aber ja, dann auch auf Strava alle gesehen, kurz. Hätte ich auch gern gemacht, aber einerseits habe ich gerade nicht die Zeit, dass ich 2-3 Stunden draußen fahre und dann lieber kurz und effizient auf der Walze, auch wenn es nicht immer schön ist. Aber dass ich wenigstens ein bisschen was erledigt kriege. Und ja, war aber hart, muss ich wirklich sagen. Weil wenn es draußen einstellige Grad hat, dann kann man auf der Walze ordentlich den Raum so abkühlen, dass man nicht komplett schwitzt und ausrennt, aber wenn es draußen so warm ist und die Sonne scheint, dann hilft auch der stärkste Ventilator nichts, dann ist es schon hart.
Ich bin jetzt auch draußen unterwegs. Ich meine, das waren jetzt meine ersten Ausfahrten im Freien. Du bist ja trotzdem schon mal draußen gefahren, irgendwann vor einigen Wochen. Und ich bin noch nicht kurz unterwegs, aber ich habe zumindest einmal schon Ärmlinge, Beinlinge so für ein paar Zentimeter verschoben, dass ein bisschen Sonne auf die Haut kommt. Also heute, also auf meiner Anzeige draußen, wo natürlich nicht so wie bei dir die pralle Sonne hinknallt, hat es 14 Grad angesagt. Und die ersten Blumen und die Schneeköckerl kämpfen sich schon durch den Boden und die Vögel im Garten geben jeden Tag ein Konzert, also es ist jetzt echt Frühlingsstimmung, es macht richtig, richtig Spaß.
Ja, das heißt, wenn wir das jetzt sagen, dann wird es nächste Woche nochmal 20 Zentimeter herschneien und nochmal richtig durchfrieren, aber aktuell können wir den Frühling ein bisschen genießen. Es ist auch echt, heute um 5:30 war es noch hell und man merkt schon, das macht was mit einem und war richtig gut. Heute war ein richtig guter Tag, muss man sagen. Zwei alte Männer reden da über das Wetter, aber ja, einfach einmal ein bisschen wärmer, ein bisschen Sonne, länger hell und man ist gleich in einer ganz anderen Stimmung. Obwohl ich im Winter mag, aber das ja, war schon gut heute.
Gute Stimmung gibt's auch, weil wir dürfen Neuigkeiten verkünden, nämlich wir haben wieder Live-Podcasts geplant für den Herbst, also noch einiges an Vorlaufzeit, aber am 26.11. sind wir in der Bruckmühle in Oberösterreich. Da habe ich jetzt unlängst einen Vortrag gehabt, ist eine wunderschöne Veranstaltungsstätte, super Publikumsraum, so eine Kuppel mit ganz schöner Beleuchtung, also der Raum hat keine Ecken, du sitzt quasi wie in so eine Halbkugel irgendwie drinnen mit Galerie, also wirklich wunderschön, da freuen wir uns schon extrem drauf und zwei Tage später im Orpheum in Graz am 28.11. und wir geben die Infos natürlich in die Shownotes, aber es sind noch 9 Monate Zeit, aber wir freuen uns jetzt schon.
Das heißt, es gibt noch ein paar Tickets, aber trotzdem schnell sein. Dann haben wir ja ein bisschen eine Planungssicherheit und den Rosi noch ein bisschen schonen, dass er nicht nächstes Jahr schon einen Herzinfarkt kriegt, sondern erst in 3 Jahren.
Und für meine Vorträge gibt es auch noch ganz große Neuigkeiten, nämlich am 22. Februar ist ja in Düsseldorf, also über mehrere Tage, aber 22. ist am Sonntag der letzte Tag von der Cycling World in Düsseldorf, von der riesengroßen Radmesse. Und da bin ich am Sonntag um 17 Uhr auch mit einem Vortrag draußen. Das haben wir jetzt relativ kurzfristig erst auf die Beine gestellt. Aber da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn viele zusehen und zuhören kommen, weil im Gebiet Nordrhein-Westfalen, ich bin schon so oft gefragt worden, hey, wann kommst du eigentlich hin und warum können wir den Vortrag da nicht einmal sehen? Es ist nicht immer so einfach, passende Gegebenheiten zu finden und Veranstalter zu finden, aber jetzt am 22. Februar bei der Cycling World klappt es und da freue ich mich sehr drauf und ich hoffe, dass viele zuschauen kommen, weil es ist nicht mehr so viel Zeit bis dorthin und es wäre irgendwie schade, wenn es dann nur im ganz, ganz kleinen Rahmen stattfindet. Und einen Tag vorher bin ich noch in Brunnenthal bei Scherding mit meinem Vortrag in Oberösterreich.
Ja, sehr cool. Und wer trotz dieses umfangreichen Angebots und des wöchentlichen Podcasts noch nicht genug von uns kriegen kann, wir haben diese Woche ein spezielles Q&A exklusiv für unsere Steady-Supporter aufgenommen. Das war wieder sehr nett, sehr familiär und wir haben uns da wirklich eine Stunde Zeit genommen, um all eure Fragen zu beantworten. Für alle Steady-Supporter, die es nicht live geschafft haben, gibt es die Möglichkeit, das noch anzuschauen. Der Link sollte schon in eurem E-Mail-Postfach sein. Das war sehr, sehr cool, hat uns sehr gefreut und wir würden uns natürlich freuen, wenn es beim nächsten Mal vielleicht ein paar mehr Leute dabei sind, wenn noch ein paar Steady-Supporter vielleicht dazukommen, die uns unterstützen und bei einem exklusiven Q&A dabei sein möchten.
Ja, da möchte man nochmal Danke sagen für alle, die dabei waren und übrigens, wer jetzt dazukommt und uns unterstützt, der kann natürlich auch alle bisherigen, das war jetzt schon das dritte Mal, dass wir so einen Livestream gemacht haben, der auf YouTube live gelaufen ist mit Video. Man kann natürlich dann auch die alten exklusiven Steady Supporter Livestreams noch nachschauen. Ich habe wieder einmal eine lustige Geschichte. Ich muss jetzt kurz die Musik abspielen.
Fail der Woche.
Du wolltest ja immer schon Neuigkeiten wissen, wie es bei mir beim Bikefitting ausschaut und wie meine Leistungswerte aktuell sind. Mich interessiert es auch brennend und ich habe jetzt nachdem es zweimal schon verschoben wurde, aus unterschiedlichsten gesundheitlichen Gründen, jetzt habe ich das dritte Mal den Termin gehabt und ich bin am Freitag der letzten Woche um 6.30 Uhr in der Früh in Graz gestartet. Normalerweise sollte man bis zum Max und zum Andi Giegelmeier, der das Bikefinding macht, so 2 Stunden 45 bis 3 Stunden fahren für 270 Kilometer oder so Richtung Salzburg. Und es war schlechtes Wetter vorausgesagt. Und es war dann in der Früh wirklich so, es hat leicht geschneit und ich bin halt noch ein bisschen früher weggefahren. Und dann habe ich schon gemerkt, nördlich von Graz, der Schnee wird immer mehr und Richtung Kleinalbnundel, es stehen schon die ersten LKWs am Straßenrand und tun Schneeketten aufziehen oder sind stecken geblieben. Und nach dem Kleinalbnundel Richtung Norden sind auf der Gegenfahrbahn schon sehr viele LKWs irgendwie kreuz und quer auf der Straße gestanden, in sich verkeilt, der Schneepflug mittendrin, es war das völlige Schneechaos. Ich habe dann immer die Verkehrsnachrichten im Radio gehört. Überall Unfälle, überall Sperrungen, überall Umleitungen, viele Stunden Verzögerungen und dann habe ich halt in aller Früh schon angerufen bei Max und beim Andreas und habe gesagt, okay, bitte, ich glaube, das ist halt sinnlos, ich werde sicher um einiges zu spät kommen, das macht wahrscheinlich keinen Sinn, es ist gescheiter, ich drehe um und es ist gefährlich. Dann habe ich umgedreht nach einer Stunde und habe für den Heimweg, wo ich eine Stunde in diese Richtung gefahren bin, für den Heimweg 7 Stunden gebraucht. 7 Stunden. Ich habe mir, nachdem ich abgesagt habe und umgedreht habe, habe ich mir was zum Trinken geholt bei der Tankstelle. Ein Espresso, der war nicht gut, aber es war vielleicht war es die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich bin dann in einem Stau gestanden, weil kurz vor mir ein Unfall passiert ist und ich habe mich dann irgendwie so gefreut. Ich habe mir gedacht, hey, es ist immer besser, du stehst im Stau, als du bist der Verursacher des Staus. Und ja, dann hat der Stau irgendwie 5 Stunden gedauert. Die Ausweichrouten haben auch Unfälle gehabt. es waren ja die Umleitungen, waren auch die Tunnels gesperrt, dann hätten wir müssen durch Leoben fahren, durchs Stadtzentrum, da waren dann irgendwie ewig viele LKWs, alles im Stau, die Autobahn war einfach stundenlang gesperrt und dann bin ich irgendwann noch 5 Stunden weitergefahren im Schritttempo bis nach Graz auf der Umleitung. Es war wirklich ein Wahnsinn, ich war dann 8 Stunden unterwegs und ja, hab also noch keinen Leistungstest gemacht und noch kein Bikefitting. Aber morgen. Morgen ist der nächste Versuch.
Ja, aber wenigstens hast du Sitzfleisch bewiesen im Auto.
Ja, definitiv. Ja.
Ja, gut, also du spannst uns weiter auf die Folter mit deiner neuen Sitzposition und deinen Leistungswerten.
Ja, aber es wird der Tag kommen. Es wird der Tag kommen und dann wird alles gut.
Ja, ich habe keine objektiven Leistungsdaten. Ich kann nur sagen, dass ich mich jetzt viel, viel besser fühle wie noch vor ein paar Monaten vielleicht. Also ich habe ja lang Post-OP damit zu kämpfen gehabt, dass ich nicht richtig ins Radfahren gekommen bin, mich nicht geil gefühlt habe, mich nicht wohl gefühlt habe, aber jetzt ja, seit 2 Wochen schaffe ich es wieder regelmäßiger aufs Bike und ja, der Anfang ist ja immer zart, also vor allem, wenn man lang nicht gefahren ist und wenn man eigentlich weiß, wie es sich anfühlen sollte und dann spürt, wie es sich aktuell anfühlt, das ist ja immer sehr, sehr demotivierend und da ist es dann wirklich hart dran zu bleiben, aber es kommt dann relativ schnell wieder und bei dem Punkt bin ich jetzt, wo ich mich wohlfühle und wo es auch leistungsmäßig Spaß macht, auch wenn ich nur auf der Rolle sitze bei Sonnenschein.
Ich glaube, wir alle kennen das, wenn du Ziele hast, genaue Ziele mit einem Datum, du bist angemeldet, stehst auf der Startliste, ist es mit der Motivation fürs Training und vor allem für hartes Training wesentlich leichter. Wie schaut es jetzt heuer bei dir aus? Hast du schon irgendwas ganz definitiv fix ins Auge gefasst oder trainierst du einfach so ein bisschen auf Verdacht, dass du irgendwas heuer fährst oder auch nicht? Oder weißt du das noch gar nicht?
Ja, also ich habe ja gesagt, schon direkt nach dem Ziel vom TCA, dass ich nicht fahren werde heuer. Da habe ich natürlich gewusst, dass die Sabine schwanger ist und wann der Geburtstermin ist und das war klar für mich, dass das wird's nicht, weil ich sehe mich nicht 600-700 Stunden trainieren mit einem Neugeborenen zu Hause, deswegen war das für mich klar. Aber einerseits fahre ich unglaublich gern Fahrrad und es taugt mir, wenn ich fit bin und wenn ich mich gut fühle, deswegen mache ich das. Aber ich muss halt einfach schauen, was jetzt in mein neues, aktuelles Zeitbudget reinpasst. Aber natürlich möchte ich schauen, dass ich so fit wie möglich bin, wie es sich ausgeht mit Familie, Partnerschaft, Arbeit. Aber irgendwas möchte ich schon fahren. Also ich kann sagen, ich bin jedenfalls für den Wörthersee Gravel angemeldet. Da hatte ich eigentlich größere Ziele, aber das kann ich jetzt wenige Wochen vor dem Start in der aktuellen Form kann ich das ganz klar sagen, das wird es nicht werden, aber ich werde natürlich am Start stehen und mein Bestes geben, aber ich möchte schon sehr, sehr gerne an Ultra fahren, es wird sicher kein ganz großes, aber müssen wir schauen, was sich da noch ergibt.
Ich meine, es gibt ja das Phänomen, wenn man sich selber nicht zu viel erwartet, weil man sich nicht so ideal vorbereiten hat können, dass es dann manchmal ein bisschen lockerer von der Hand geht, dass man sich, wenn man das Größte oder die größte Hürde, die man oft sich selbst aufbaut, sind die eigenen Erwartungen. Natürlich, wenn du super gut trainiert hast, hast du wahrscheinlich höhere Erwartungen, logischerweise. Oder umgekehrt, du trainierst deswegen sehr viel, weil du hohe Erwartungen hast. Wenn du aber komplett unbedarft startest, Grundfitness hast du, könnte hoffentlich sein, das wünschen wir für dich, dass es dann gut von der Hand geht. Einfach frei weg von der Leber.
Ja, das kann man sich wünschen, aber es gibt halt schon noch so physikalische Naturgesetze und die Realität. Und sagen wir so, das ist kein Sport, den man mit einer reinen Willensleistung oder mit reiner mentalen Stärke oder mit Muskelgedächtnis machen kann, sondern da kommt es auf die Leistungsfähigkeit an, auf das Gewicht im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit, wenn ein paar Höhenmeter drin sind. Und da kann ich sagen, die Realität wird da nicht, es wird keinen Überraschungssieg von mir geben beim Wörthersee Gravel. Das kann ich jedenfalls vorhersehen.
Sehr schön gesagt, hey, wirklich. Das haben wir eh schon oft genug besprochen, aber okay, gut. Kein Überraschungssieger, Flo. Wir haben uns für die heutige Episode ja ein Thema überlegt, unter Anführungszeichen, oder eigentlich haben wir uns kein neues Thema überlegt, sondern möchten ein Thema noch einmal aufgreifen, das wir vor circa einem Monat besprochen haben, nämlich in der Folge 276. Da haben wir die Episode genannt Kommerzialisierung und Professionalisierung im Ultracycling. Und wir haben euch da gebeten um eure Meinung, um Feedback, um Rückmeldungen. Und da haben wir einiges bekommen. Und über das möchten wir heute noch sprechen. Also über das Feedback, das wir gekriegt haben und ein paar Fragen vielleicht dazu nochmal aufgreifen. Und ein paar Dinge, die wir vielleicht damals vergessen haben, noch nachtragen. Weil mir geht's nach jeder Aufnahme so, dass ich mir denke, boah, das hätte ich noch sagen wollen, das habe ich leider vergessen, das habe ich nicht unterbringen können. Kennst du das Gefühl?
Ja, in einem ganz anderen Kontext. Mein Deutschlehrer hat immer gesagt, nach einem Referat hat man oft das Gefühl, aber einerseits ist es egal, weil das Publikum weiß nicht, was du eigentlich sagen wolltest. Und ein Referat bereitet man vor. Eine Podcast-Episode bereite ich zumindest nicht vor, deswegen habe ich nachher nie das Gefühl, ich habe was vergessen zu sagen.
Wahrscheinlich ist das, weil ich beim Podcast meistens mehr vorbereite, dass ich dann das Gefühl habe, wir haben was vergessen. Aber es ist immer so, wie du gesagt hast, beim Referat und wenn ich meine Vorträge mache, ist es das Gleiche. Manchmal kommst du im Nachhinein drauf, du hast wirklich was Essentielles vergessen, aber dafür hast du 100 andere Dinge schon sehr wohl gesagt. Und beim nächsten Mal konzentrierst du dich, dass du den Punkt, den du vergessen hast, auf keinen Fall vergisst, dafür hast du dann wieder was anderes irgendwie hinten runterfallen lassen oder ist irgendwie nicht untergekommen. Es ist wie beim Radlfahren, perfekt, ist weder eine Podcast-Episode noch ein Radrennen noch sonst irgendwas. Es sind immer kleine Sachen, die nicht hundertprozentig deinen Vorstellungen entsprechen. Und am besten ist, man akzeptiert das einfach und kränkt sie nachher nicht. Aber ich finde es schön, dass du ein Deutschreferat aus der Schulzeit, dass du das so benennst, dass das Publikum nicht weiß, was du vergessen hast. Also hast du schon in der Schule vor Publikum gesprochen?
Ja, Mitschüler und Mitschülerinnen, ja. Ja, aber genug aus unserer Schulzeit, aus grauer Vorzeit, sondern kommen wir mal zum Aktuellen.
Feedback der Woche.
Es hat uns geschrieben der Frank, und zwar, für mich ist die zentrale Frage, die nicht beantwortet wurde. Bei welcher Sportart überhaupt kann ich als ambitionierter Amateur mit den Weltbesten beim gleichen Wettkampf teilnehmen? Der Neid basiert genau darauf, sich mit den Besten messen zu können. Wenn es dann nicht funktioniert, sehr viele Einflussfaktoren, die Spreu vom Weizen trennen und sind nicht vollumfänglich berücksichtigt.
Ja, das Feedback habe ich auch so öfter gehört, dass wahrscheinlich nur auf der Triathlon-Langdistanz vergleichbar, dass man wirklich mit den Weltbesten im gleichen Rennen mitfahren kann als Hobby-Athlet, Athletin. Das gibt's sonst sehr, sehr selten, soweit ich weiß. Also selbst bei den großen Marathons laufen ja die Besten meistens 10, 15 Minuten vor allen anderen los. Also ich glaube, wirklich so im gleichen Rennen und so vergleichbar gibt es das sonst. Es ist mir kein Sport bekannt, wo das so ist.
Ja, und auch das Wort Neid, was irgendwie da in der Rückmeldung vorkommen ist. Also das habe ich sehr, sehr oft jetzt gelesen in den letzten Wochen bei allen Nachrichten, die uns da erreicht haben, dass halt oft einmal, wenn es darum geht, jemand hat Sponsoren, Unterstützer und Partner, jemand anders hat das nicht, dass da ein bisschen ein Neid dabei ist und dann vielleicht die Leute, die irgendwie Unterstützung sich erarbeitet haben oder sich Sponsoren erarbeitet haben, dass die quasi ein bisschen weniger wertgeschätzt werden oder dass man eben glaubt, die Sponsoren sind einfach so gekommen und sind nicht quasi das Ergebnis von einem sehr, sehr langen Weg und von einer Entscheidung, nämlich dass man sagt, hey, ich gehe da einfach im Prinzip ein, man kann es fast sagen, wie ein Arbeitsverhältnis ein oder wie ein leistungsbezogenen Vertrag, weil es ist nicht so, dass Sponsoren dir etwas geben, sondern es ist immer Leistung und Gegenleistung. Man muss ja sehr viel im Gegenzug dafür tun. Also sei es Produkttests, Postings, Bildmaterial, präsent sein, zur Verfügung stehen für Interviews, für Feedbacks von neuen Produktentwicklungen, vielleicht für Fotoshootings, für Interviews. Du musst dir regelmäßig in deinen sozialen Medien auf der Webseite was von dir geben oder eben Content kreieren. Das heißt, man muss schon einiges dafür tun. Und deswegen ist das einfach nicht angebracht, finde ich, da irgendwie Neid zu haben, weil es ist einfach eine Vereinbarung. Du musst was tun und du kriegst was dafür. Es ist nicht so, dass man einfach beschenkt wird oder belohnt wird.
Werbung. Die Australian Open sind gerade zu Ende gegangen. Strapst, du hast wahrscheinlich jedes einzelne Spiel geschaut, während du auf der Rolle gesessen bist und geradelt bist?
Nein, es war viel komplizierter. Ich habe ja Deutschland-Tour gehabt, ich war viel unterwegs und in irgendwelchen Hotels jede Nacht und teilweise vom Auto, von den mobilen Daten. Aber das Gute ist ja, es gibt ja immer wieder Länder, wo es ganz legale, kostenlose Angebote gibt, das zu schauen. Und da muss man sie nur im richtigen Land sozusagen einloggen. Und das geht halt perfekt mit NordVPN. Aber Flo, was machst du jetzt da? Du bist ja nicht so der Tennis-Fan.
Aber dafür bin ich natürlich schon komplett gehypt auf die Olympischen Spiele. Und auch dafür werde ich meinen NordVPN nutzen, damit ich auch die obskureren Sachen, die man jetzt im normalen Live-TV nicht findet, auch streamen kann. Aber NordVPN kann man nicht nur zum Streamen von irgendwelchen Sportereignissen nutzen. Du hast vorher angesprochen, du warst mit mobilen Daten unterwegs oder du warst in irgendwelchen WLANs, die du nicht verifizieren konntest. Auch dafür nutze ich immer NordVPN, um einfach meine Daten zu schützen, weil ich eben nicht weiß, wie vertrauenswürdig die WLANs sind.
Also NordVPN kann natürlich noch viel mehr, also die privaten Daten wie zum Beispiel Bankdaten oder Passwörter und die Online-Identität schützen. Es hat auch einen Bedrohungsschutz, zum Beispiel vor Viren, Malware oder Phishing-Seiten und das Ganze ungefähr zum Preis von einer Tasse Kaffee oder, wie wir lieber sagen, einem Espresso pro Monat.
Ja, und dafür kann man NordVPN auf bis zu 10 Geräten nutzen. Unser exklusives NordVPN-Angebot gibt's unter nordvpn.com/sitzfleisch. Da kann man das Ganze risikofrei für 30 Tage mit Geld-Zurück-Garantie testen. Und wenn man über nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließt, bekommt man 4 Monate obendrauf. Werbung Ende.
Auf Spotify hat uns der Michael geschrieben aus Norddeutschland, dass er überhaupt nicht versteht, wie man sich über die Startgelder beschweren kann, weil wenn ich mich für den Ironman Hawaii qualifiziert habe, bin ich inklusive kleineren Wettkämpfen und dem Quali-Wettkampf plus Hawaii-Anmeldung locker 2500 Euro los. Da sind aber noch keine Fahrt- und Flugkosten oder Unterkünfte enthalten. 550 Euro fürs Transcontinental Race ist doch geschenkt.
Ja, also sehe ich halt nicht so, weil diese Ultrarennen schon aus einer anderen Tradition auch kommen, zumindest manche. Wir haben es eh damals in der Episode ein bisschen besprochen. Es gibt ja immer noch die niederschwelligen und günstigen Rennen und das soll es auch weiterhin so geben. Und das Ironman, das ist ja ein Franchise, das ist eine Riesenmarke, das ist ein Riesenunternehmen und man muss auch sagen, die sind halt auch unverschämt teuer, muss man sagen. Also für eine normale Langdistanz, da zahlt man Startgelder. Da reden wir jetzt noch nicht von Hawaii oder der Quali für Hawaii. Also ich finde, nur weil andere Sportarten unverschämt teuer sind, muss jetzt nicht unser Sport auch teuer werden. Also das ist meine Meinung dazu. Es soll niederschwellig sein. Es kommt aus einer ganz anderen Tradition als der Ironman, der auch viel längere Geschichte schon hat, auf die er zurückblicken kann und auf der er sich ein bisschen ausruht auch. Also es gibt ja sehr, sehr viel Kritik. Es gibt auch Konkurrenzprodukte zum Ironman inzwischen, die auch mit sehr, sehr viel Geld dahinter versuchen, da ein bisschen Leute und Geld abzuziehen. Ich finde es auch jetzt in meiner Lebenssituation nicht unverschämt teuer, aber ich verstehe es natürlich schon, dass das eine Hürde sein kann und ich freue mich über jedes Rennen, das weniger Startgeld hat.
Ja, das kann ich auch noch unterschreiben. Man muss es nicht immer mit dem Extremsten vergleichen. Trotzdem finde ich halt einfach immer noch, es ist angemessen. Also für das, was geboten wird, für das, was man bekommt, ist es einfach sehr, sehr okay. Das Startgeld bei unsupported Rennen allgemein. Und irgendwie halt einfach noch im Hinterkopf, dass das, was tatsächlich an Aufwand entsteht, nämlich wenn man sich ein bisschen Ausrüstung dazu kaufen will, wenn man einfach Anreise, Heimreise, die ganze Tour an sich, also jetzt nicht nur das Startgeld, sondern was man unterwegs braucht zum Einkaufen und so. Hotelzimmer vielleicht, Unterkünfte, dann ist das Startgeld meistens nicht der große Brocken, sondern ein kleiner Teil. Und ich kann mich noch erinnern, wie der Robert Müller erzählt hat, er hat beim Transcontinental Race nicht mehr wie 10 Euro am Tag verbraucht zum Verpflegen, zum Essen und Trinken. Er hat einmal am Tag groß einkauft beim günstigen Supermarkt, hat dann relativ viel aufgeladen und ist den restlichen Tag dann damit durchgekommen. Und wenn du halt dich entscheidest, dass du kleine Mengen einkaufst und dafür bei den Tankstellen, wo es wesentlich mehr kostet, dann ist halt die Verpflegung wahrscheinlich 5-mal so teuer, dann brauchst du am Tag 50 Euro. Ich glaube, das war das, wo wir ungefähr unterwegs waren, oder? Das hast du einmal durchgerechnet. Und da kann man sich da sehr, sehr viel ersparen. Wir haben dann noch eine Rückmeldung gekriegt. Da steht kein Name dabei, nur dass die lieben Grüße aus Thüringen kommen. Und zwar, bei vielen ist leider der Neid ein großes Problem. Anstatt sich zu freuen, dass der andere halt ein geiles, neues und meist auch teures Bike hat, kommt dann gleich der Neid auf. Und damit auch die Meinung, dass solche Leute nichts in unserem Sport verloren hätten.
Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Ich bin da an dem Knopf angekommen. Mein Tisch ist gerade hochgefahren.
Ja, hat ein bisschen was gehört, aber es ist wurscht.
Okay,
genau, also hast du noch zugehört?
Ja, ich hab das gehört. Ich höre das oft, auch in komplett anderen Diskussionen, in politischen Diskussionen, und ich kann mir das so schwer reinversetzen, weil ich Neid gar nicht kenne, persönlich nicht fühle und auch so von meinem Menschenbild, das ich habe, mir das auch so schwer vorstellen kann und ich mich so überhaupt nicht reinversetzen kann in jemanden, der Neid fühlt. Deswegen kann ich nicht sagen, dass mir das unterkommen wäre oder dass ich das irgendwie nachvollziehen kann. Deswegen tue ich mir mit dem Punkt extrem schwer und kann da dazu eigentlich gar nichts sagen. Also ich kenne niemanden, der neidig ist. Ich fühle das selber nicht und ich deswegen kann ich mir das gar nicht vorstellen. Das ist also, tut mir ganz schwer. Aber ich höre das öfter, eben in anderen Diskussionen, aber ja, schwieriger Punkt für mich.
Und das, die Aussage, dass man irgendwie hört, dass jemand nichts in dem Sport verloren haben sollte, das finde ich nämlich auch eine Einstellung oder eine Geisteshaltung, die ich zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen kann. Es ist für jeden soll es gleich möglich sein, in dem Sport mitzumachen, egal welche Ausrüstung, egal welche Herkunft, egal welcher familiärer, sozialer Hintergrund, völlig egal.
Genau, und auch Kehrseite der Medaille natürlich auch, egal welcher finanzielle Hintergrund und wie viel jemand für sein Fahrrad bezahlt oder nicht bezahlt, hat genauso Platz in dem Sport, meiner Meinung nach. Und es ist jetzt nicht so, dass das total Überhand nehmen würde. Ja. Es ist immer noch ein relativ fairer Sport, denke ich, weil es halt aufs Material ob am gewissen Level, also man braucht ein Fahrrad von einer gewissen Qualität, aber das ist jetzt nicht übermäßig und dann kommt es auf so viele andere Sachen an, als also ein Fahrrad macht nicht den Unterschied.
Es ist ein kleiner Puzzlestein im großen Ganzen. Man kann sich natürlich Probleme ersparen, wenn man gute Ausrüstung hat, aber du musst trotzdem selber deine Ausrüstung testen, zusammenstellen, dir sehr viel Gedanken machen im Vorfeld und dann natürlich im Rennen hat niemand eine Unterstützung. Du musst jeder mit allen Situationen selbst klarkommen. Und da möchte ich auch nochmal das einbringen, was ich letztens eigentlich sagen wollte, wo ich das Gefühl habe, das habe ich vergessen. Das Wort Privileg, das höre ich jetzt auch so oft, dass gewisse Menschen privilegiert sind. Und habe immer gedacht, ist es zum Beispiel ein Privileg, wenn du Sponsoren hast, wenn du Partner hast, wenn du in der Hinsicht dir irgendwas aufgebaut hast. Und dann habe ich immer gedacht, naja, meiner Meinung nach gibt es Privilegien, aber die würde ich so definieren. Meiner Meinung nach ist es zum Beispiel ein Privileg, wenn du in Österreich geboren wirst oder wenn du nicht in Armut geboren wirst oder wenn du gesund auf die Welt kommst, das sind echt Privilegien, für die man nur dankbar sein kann und froh sein kann, dass das so ist, wenn es so ist. Ich weiß nicht, man kann es vielleicht auch nur ausdehnen, ob du sagst, okay, es ist ein Privileg, dass du als Mann und nicht als Frau auf die Welt kommst oder so, weil da vielleicht gewisse Dinge auch ein bisschen leichter fallen oder du weniger vielleicht Hindernisse hast, die dir in den Weg gestellt werden. Oder man kann es vielleicht nur auf die Hautfarbe ausdehnen, aber das geht jetzt dann irgendwie alles sehr, sehr weit. Wir wollen jetzt nicht zu philosophisch werden, aber das sind, finde ich, Dinge, die Privilegien sind, die man sich nicht erarbeitet, sondern denen einfach in den Schoß fallen. Und Dinge, die man sich erarbeitet, sind kein Privileg. Meiner Meinung nach. Ich habe zu dem Thema heute einen englischsprachigen Podcast angehört, nämlich den Dotcoms, der ist von Dotwatcher, den gibt es jetzt seit einigen Wochen oder Monaten und die haben ein relativ ähnliches Thema gehabt, nämlich hat der Titel so geheißen, Do Sponsored Athletes Receive an Unfair Advantage? Also haben gesponserte Athletinnen einen unfairen Vorteil und da ist sogar geredet worden, ob vielleicht in die Zukunft, das war eine Fragestellung halt, ob es vielleicht unterschiedliche Kategorien geben sollte, so ein bisschen angelehnt an den Triathlon, wo es halt Amateure und Profis gibt, für gesponserte und nicht gesponserte. Und das habe ich eigentlich sehr interessant gefunden. Hast du den Podcast zufällig auch gehört?
Nein, er steht auf meiner Liste, aber ja, ich komme aktuell nicht so viel zum Podcast hören oder Podcast aufnehmen. Ich habe eine ziemlich lange Liste an Dingen, die ich noch gerne nachhören würde.
Ja, der ist auf jeden Fall hörenswert und ich nehme es jetzt vorweg oder ich möchte es kurz zusammenfassen für alle, die uns heute zuhören. Also diese Idee ist für nicht gut befunden worden. Also es waren drei Gäste in der Sendung von einem britischen Bekleidungshersteller, Diana Kesenheimer war zu Gast unter Jan Willem, der Organisator vom Unknown Race, der aus Veranstaltersicht und aus Sportlersicht und aus Unternehmenssicht quasi ist da diskutiert worden und da hat eben jeder gesagt, nein, das ist kein Ding, der Sport soll offen sein, für alle gleich und ich habe dann auch gedacht, nee, man müsste, wenn man es wirklich so macht, dann müsste man einen Gehaltsnachweis bringen oder irgendwie deine finanzielle Situation offenlegen, weil das heißt nicht, dass jemand mehr Geld zur Verfügung hat, weil er einen Sponsor hat, vielleicht hat er dafür ein schlechtes Einkommen oder irgendwie andere Gegebenheiten, die schlechter sind und es gibt tausend Faktoren für unterschiedliche Voraussetzungen. Es kann nicht jeder mit den gleichen Voraussetzungen in so Rennen starten, dass alle gleiche Möglichkeiten haben. Das gibt's leider nirgends im Leben.
Ja, und ich glaube, das da wird da einfach der Aufwand, den man betreibt, um diese Kategorien irgendwie zu herauszufiltern, der steht ja einfach in keinem Verhältnis zu irgendwas, dass man dann einfach zwei Ergebnislisten hat. Und wo fängt's an, ist man, wenn man vom Local Bike Shop eine Trinkflasche geschenkt kriegt, ist man dann schon in der einen oder in der anderen Kategorie und wo endet's? Also ja, halt ich auch nicht, also ich halte es nicht für praktikabel und inhaltlich sind wir dann auch schon wieder weit weg vom Sport, wo es einfach heißt, der oder die Beste sollen gewinnen.
Eine Rückmeldung, die habe ich jetzt da nicht mehr, ich habe da keinen Screenshot gemacht, ich habe mir das nicht sofort herauskopiert, jetzt finde ich es nicht mehr, wo auch noch auf Spotify jemand hat gesagt, für mich ist es grenzwertig, wenn Athleten oder Athletinnen vom Sponsor das neue Fahrrad direkt an den Start zum Rennen quasi geliefert bekommen. Und dann im Ziel wird es wieder zurückgeschickt oder abgeholt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie das in der Praxis funktionieren sollte. Ich habe dann irgendwie geantwortet, aber es ist keine Rückmeldung mehr gekommen, dass ich selbst davon noch nichts gehört habe. Für mich wäre das der Albtraum, wenn ich jetzt ein Radl im Rennen verwenden kann, mit dem ich zuerst schon viele, viele Trainingseinheiten gemacht habe, wo ich genau weiß, was die Stärken und Schwächen sind, dass das Rad auf mich eingestellt ist, dass ich mit dem gut umgehen kann. Geht es da nur um die Ersparnis der Transportkosten? Geht es da um ein nagelneues Modell? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich würde es als keinen Vorteil empfinden.
Ja, ganz im Gegenteil, wie du sagst, also gerade, ich meine, das ist dein Arbeitsgerät, das Fahrrad, und das sollte man in- und auswendig kennen. Und wenn da plötzlich ein Rad steht, das man noch nie in der Hand gehabt hat, und wenn es das baugleiche Modell ist, mit genau deiner Sattelposition und deiner Einstellung, es ist halt trotzdem dann, würde ich auch nicht, glaube ich.
Und der Stress, die Angst, dass es vielleicht nicht pünktlich kommt oder dass die Lieferung nicht funktioniert, ich meine, das ist der Horror. Ich kann mich erinnern, ich bin einmal beim Race Across America 2018, da habe ich neue Schuhe bekommen. Da hat man Specialized wirklich für meine extra breiten Füße, Schuhe, die Carbon-Sohlen wirklich individuell für mich gebaut. Weil ich schon so viel Schmerzen gehabt habe mit den alten Standardschuhe. Und das war sehr, sehr knapp. Es ist nicht ausgegangen, dass ich die Form Ram bekomme. Und dann haben wir so gemacht, sie wurden nach Borrego Springs geschickt. 5 Tage vor dem Start, wo ich dort war zum Trainieren. Und ich habe gewusst, hey, wenn die Schuhe nicht ankommen, dann habe ich ein Problem. Ich meine, ich habe mein uraltes Paar mitgehabt, die austretenen. Aber das war keine super Situation. Ich hätte es gern früher gehabt und mir selber mitgenommen. Und also, auf das Warten, dass eine Lieferung ankommt, wenn du schon nicht mehr zu Hause bist, wenn du nicht mehr wirklich Kontakt hast zum Zustellservice oder so, da habe ich sehr schlecht geschlafen, die Nächte vorm Ram. Ein letztes Feedback habe ich noch zu diesem Thema, und zwar vom Andi. Der Andi hat seine Wurzeln im Trailrunning, und jetzt lese ich Zitat vor. Ich würde schon sagen, ich betreibe den Sport seit gut 20 Jahren, also aus einer Zeit, als das Ganze noch in den Kinderschuhen steckte und wir total schräg angeschaut wurden, weil wir in den Bergen auf Wanderwegen und mit relativ hohem Tempo an Wanderern vorbeigelaufen sind. Die Ausrüstung damals sehr rudimentär. 1 oder 2 Hersteller von Schuhen und mehr oder weniger zum Laufen geeignete Rucksäcke und Klamotten. Aber genau in dieser Zeit entstanden, meist aus der Initiative von Privatpersonen, mega coole Ultraläufe über 100 Meilen, 200 Kilometer bis hin zu 600 Kilometer. Das Ganze war wenig professionell und halt einfach spottbillig. Und Trailrunning heute, das ist vielleicht ein schönes Beispiel oder eine schöne Parallele zu unserem Sport. Wenn man sich so die Entwicklung anschaut, was hat sich im Trailrunning verändert? Schreibt der Andi, dass wenn man heute auf diese Zeiten zurückblickt, stellt man fest, dass viele Läufe nicht mehr stattfinden. Die Gründe sind vielfältig, vor allem aber der Zeitaufwand und die Weiterentwicklung des Sports haben Spuren hinterlassen. Aus einer kleinen Bubble ist eine große Bewegung geworden. Jeder Schuhhersteller hat etliche Trailschuhe im Programm. Es gibt alles Mögliche an Ausrüstung, super leicht und für jeden verfügbar. Und was sich am meisten verändert hat, es ist alles professioneller, größer und zugänglicher geworden. Es stehen jetzt oft Unternehmen oder Organisationen hinter den Wettkämpfen. Es ist alles professioneller geworden. Es spricht viel mehr Publikum an. Es gibt sogar YouTube-Live-Übertragungen. Und es gibt mehr als 10 Profis, die von diesem Sport leben können. Das Ganze treibt natürlich auch die Preise nach oben, weil natürlich die Firmen auch Gewinne erwirtschaften wollen. Und ja, Andi sagt ganz ehrlich, wenn ich mir den Ultraradsport anschaue, fühle ich mich in die Anfangszeit des Trailrunnings zurückversetzt. Preise sind noch größtenteils günstig und der Spirit ist noch sehr natürlich. Und ja, jeder Sport entläuft seine Entwicklungsstufen. Es kann nicht immer alles so bleiben wie bei der ersten Austragung und es tut dem Sport in einer gewissen Weise auch gut. Es bekommt mehr Beachtung, die Ausrüstung verbessert sich, die Trainingsmöglichkeiten werden besser, die Teilnehmer stärker und auch die Organisationsteams lernen dazu. Und ja, an die guten alten Zeiten zurückdenken ist das eine. Aber wenn es diese Entwicklung eben nicht gibt oder nicht gegeben hätte, dann kann man heute auch nicht so auf gute Ausrüstung, gutes Know-how zurückgreifen oder fast jedes Wochenende irgendwo anders an den Start gehen. Und entwickeln gehört einfach dazu. Damit einhergeht die Professionalisierung. Und die einfach organisierten Events gibt es ja immer noch. Und in diesem Sinne sagt der Andi, macht's weiter so, ihr macht's einen super Job mit dem Podcast. Danke Andi für die Rückmeldung, das war jetzt die gekürzte Version, sonst müssen wir eine eigene Folge aufnehmen, wenn wir das Ganze vorlesen.
Ja, gutes Feedback und
Werbung.
Das beste Training der Welt hilft dir nichts, wenn du dich nicht gut erholst, wenn dein Recovery schlecht ist.
Und die beste Erholung findet im Schlaf statt, beziehungsweise Schlaf ist die beste Erholung.
Wie kann man den Schlaf optimieren? Wie kann man das Beste aus dem Schlaf rausholen, um maximal regeneriert ins nächste Training oder in den nächsten Tag zu starten?
Ja, ganz klar mit dem Recovery Pillow von Blackroll. Und zwar, was mir extrem taugt, ist, man kann in jeder Position schlafen. Also es ist für jede Schlafposition geeignet. Ich bin ja Seitenschläfer, ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
Rückenschläfer, wenn ich alleine bin. Sonst darf ich nicht, weil am Rücken schnarche ich ziemlich laut. Und ja, deswegen benutze ich den Recovery Pillow auch zu Hause, weil wenn ich mich vom Rücken auf die Seite drehe, kann ich weiterhin das gleiche Kissen benutzen.
Was mir extrem taugt, dass es nicht zu groß ist, sprich, man kann diesen Polster gut mitnehmen, ihn einpacken, wenn man unterwegs ist, wenn man auf Reisen ist, wenn man in ein Trainingslager fährt, sehr gut zu transportieren.
Wenn man sich zum Beispiel von einer Lebensmittelvergiftung nach einer Pizza Frutti di Mare erholen muss, dann kann man das auch sehr gut am Recovery Pillow, das habe ich.
Die Frutti di Mare Pizza, die war nicht made in Germany, oder?
Nein, die war nicht made in Germany. Made in Germany ist aber dafür der Recovery Pillow.
Und das findet man natürlich nochmal besonders gut.
Wenn du dir deinen Recovery Pillow checken möchtest für dein nächstes Trainingslager, für deine nächste Lebensmittelvergiftung oder einfach um dein Training abzugraden und für deinen erholsamen Schlaf, dann kannst du mit unserem Code
Sitzfleisch10
unter www.blackroll.com im deutschen oder im Schweizer Online-Shop 10% auf alle nicht reduzierten Artikel bekommen.
Also nicht vergessen, blackroll.com und den Code Sitzfleisch10 für 10% Rabatt.
Werbung Ende. Ja, das andere Extrem, das haben wir jetzt die letzten 2 Wochen bei den Olympischen Spielen gesehen, also wohin die Hyperkommerzialisierung führt. Also alles nur mehr auf die Fernsehzuschauer, Zuschauerinnen hin optimiert. Und wirklich Klassiker, altgediente historische Sportarten wie zum Beispiel die nordische Kombination wird einfach in Frage gestellt, weil sie nicht fernsehtauglich ist. Bob- und Rodelbewerbe, die von Anfang an dabei sind, werden in Frage gestellt, weil immer nur die gleichen gewinnen. Der 50er im Langlauf, ich meine, die Disziplin überhaupt, das Geilste, was bei den Winterolympischen Spielen überhaupt gibt, den hinterfragen sie jetzt auch, weil wer schaut sich schon 2 Stunden lang eine Fernsehübertragung von einem Langlaufrennen an?
Ich zum Beispiel. Ich bin überhaupt kein Langlauf-Fan, echt nicht. Aber 50 Kilometer sind einfach geil. Und das ist ja immer am Schlusstag, oder? Das ist so
ja, letzter oder vorletzter Tag immer Männer, Frauen, Abwehr. Das ist die absolute Königsdisziplin der Olympischen Spiele. Und die wird hinterfragt. Man hat es eh schon kaputt gemacht durch den Massenstart. Das gehört eigentlich Intervallstart, Einzelstart. Dann gehört da eine viel größere Runde her, meiner Meinung nach. Von mir aus auch eine 25-Kilometer-Runde. Das soll man eine schicken in den Wald. Nach einer Stunde kommt er aus dem Wald raus und rennt seine zweite Runde. Ein paar Zwischenzeiten dazwischen. So soll es eigentlich sein. Und man hat eh schon so viel Kompromisse gemacht, um das fernsehtauglich zu machen. Ja, und man sieht es auch bei so vielen anderen Sportarten. Da werden die Snowboard-Bewerber ins olympische Programm geholt, damit unter Anführungszeichen die Jungen sich das anschauen. Aber um es halt irgendwie sportlich fair zu machen, und es sind halt nicht die Snowboard-Bewerber von früher, die unter Anführungszeichen coolen, die das junge Publikum anzogen haben, sondern es ist dann halt trotzdem ein Sportevent auf höchstem Niveau, und dann schaut sich's auch keiner an, weil 12 Athletinnen 3-mal den gleichen Sprung zeigen. Also man sieht 36 Mal den gleichen Sprung, einmal rechts rum und einmal links rum. Und bei der Fußball-WM heuer werden wir erstmals Werbepausen sehen im Fußball. Im Sport, der seit 150 Jahren die gleichen Regeln hat, führen sie jetzt Werbepausen ein. Also, Entschuldigung, Trinkpausen natürlich, weil es ja in Vancouver im Sommer so heiß ist.
Ah, herrlich. Ich liebe es, wenn du zum Schimpfen anfängst, die so einsteigerst. Wie viel hast du von den Olympischen Spielen gesehen? Weil ich kann mir das nicht anschauen. Ich kann es nicht anschauen.
Ja, also viel weniger als sonst. Also als ich noch nicht Jungvater war, habe ich alles geschaut. Immer bei allen Olympischen Spielen, egal ob in Peking, Pyeongchang oder Vancouver, egal wie die Zeitverschiebung war, Mixed Team Curling bis Eistanzen, Eishockey, Vorrunde, also wirklich alles als Schnelllauf, also ein Klassiker, der nicht wahnsinnig fernsehtauglich ist, wenn die 5-6 Minuten zu zweit im Kreis laufen und dann kommen die nächsten 2. Weil ich einfach Sport, Passivsport liebe und das auch die obskureren Sachen mir unheimlich gern anschaue. Was würde ich sagen? Genau, heuer eben nicht, heuer nur,
logisch, ja, das Teil
nur
weniger
ausgewählte
Zeit
Sachen und die wenigsten live. Also den 50er im Langlauf, den habe ich live geschafft, ein paar Biathlon-Sachen habe ich live geschafft und sonst ein paar Sachen im Real Life. Aber habe natürlich andere Prioritäten gehabt jetzt diesen Februar, aber ja, wenn ich die Möglichkeit habe, kann ich schon schauen. Also schaue ich es mir trotzdem an. Ja.
Ja, ich muss sagen, ich finde halt so die natürlich gewachsenen Sportveranstaltungen, die was wirklich so Kultveranstaltungen sind, die finde ich einfach, die jedes Jahr stattfinden, finde ich einfach spannender als die Olympischen Spiele, die halt einfach so irgendwie künstlich aufgeblasen werden mit Disziplinen, die teilweise eh super sind und etabliert, aber manchmal halt einfach ein bisschen wahnwitzig irgendwie erfunden werden, um irgendwie das künstlich spannender oder attraktiver zu machen. Und deswegen finde ich zum Beispiel, weiß nicht, bei den Sommerspielen, ich bin großer Tennis-Fan, ich schaue mir das Tennisturnier nicht an. Ich liebe die Grand Slams, aber nicht das olympische Tennisturnier. Und ja, es ist, weiß nicht, das haben Skitouren oder Skibergsteigen eingeführt. ich kenne zum Beispiel Mountain Attack. Das hat 25 Kilometer, ist ein wahnsinnig schöner Wettkampf. Du hast drei große Berge zu jeweils 1000 Höhenmeter, also insgesamt 3000 Höhenmeter. Du hast, glaube ich, vorher geschaut, oder was ist so die, was sind die schnellsten Zeiten beim Mountain Attack ungefähr?
Ja, so knapp über 2 Stunden.
2 Stunden?
Genau, knapp über 2 Stunden. Habe ich da jetzt rausgesehen. Also bei den schnellsten Herren, ja. 2 Stunden 15, die schnellsten Damen 3 Stunden.
Wahnsinn. Und das sind drei große Berge, wo du wirklich Skibergsteigen oder Skitouren gehst. Und bei Olympia waren es 65 Höhenmeter mit Stiegen dazwischen. Ski abschnallen, Stiegen laufen, Ski anschnallen, weiter aufsteigen ein paar Höhenmeter. Eine kurze Abfahrt, nach 3 Minuten warst du im Ziel. Also, das ist halt, du kannst von einer Tribüne das Ganze anschauen. Naja, finde ich halt in dem Fall Mountain Attack irgendwie cooler als die olympische Disziplin. Und auch die Ski-Alpin-Bewerbe mag ich sehr gern grundsätzlich zum Ansehen, aber die, zum Beispiel, dass die Kombination jetzt nicht mehr gibt, wo man eine Abfahrt und einen Slalom fährt, finde ich sehr schade. Jetzt gibt es eben so ein Team-Kombi, ein Super-Kombi, oder irgendwann gibt es gar kein Kombi mehr. Das habe ich immer sehr interessant gefunden, wer am besten im Allround sozusagen ist.
Ja, aber zu 2 Punkten, die du gesagt hast, muss man sagen, die Olympischen Spiele heuer waren da schon cool. Also Biathlon war eben in Antholz, das ist ein legendärer Weltcup-Ort, da waren 40.000 Zuschauer, da war super Stimmung, da gibt's eine Biathlon-Kultur, das ist nicht so wie in Pyeongchang, wo sie einen Skistand aufbauen für 5 olympische Rennen und dann wird da nie mehr Biathlon gemacht oder eine Bobbahn. Und Ski-Alpin war heuer eben für die Herren in Bormio auf einer Weltcup-Strecke, für die Damen sowieso in Cortina auf einer unglaublich coolen Weltcup-Strecke. Das war schon cool, obwohl die Athletinnen und Athleten sich dann schon beschwert haben, dass eben dieses olympische Dorf-Feeling gefehlt hat. Aber ja, und zum Skibergsteigen, also ich kenne diesen Skibergsteig-Sprint, den kenne ich schon, der wird im Weltcup auch so gelaufen, aber da hast du schon recht, der wird, glaube ich, im Weltcup nur gelaufen, damit man olympisch werden kann, weil das halt das Format ist, das fernsehtauglich ist. Man hat eine Quali, man hat Achtel-, Viertel-, Halbfinale, dazwischen kann man immer Werbung schalten. Das Rennen selber dauert, ja, es ist ja so, so traurig das ist, und das Rennen selber dauert 3 Minuten, da kann man auch kurz das Handy weglegen, 3 Minuten Skibergsteigen schauen und dann wieder zum Handy greifen, aber ja, ist leider so, aber ich glaube, ein Mountain Attack, eine 2 Stunden Skibergsteigung werden wir, glaube ich, bei Olympia nicht sehen. Also der Trend geht eher woanders hin.
Ich habe, wie ich zum Radfahren angefangen habe, mir hab gedacht, hey, mein Ziel wäre 24 Stunden Olympiasieger zu werden, weil ich war mir damals ziemlich sicher, 24 Stunden Rennen waren so im Aufschwung, dass das demnächst olympisch werden wird, weil ich mir gedacht habe, die Sportarten, die oft betrieben werden, die viele Teilnehmer haben, die werden irgendwann bei Olympia aufgenommen. Ich glaube, das war ein Denkfehler. Wird ja wahrscheinlich sich nicht mehr ausgehen für mich. Und
ja, es hat ja schon 12-Stunden-Rennen war ja schon olympisch. Hat es ja sogar einen österreichischen Olympiasieger gegeben beim 12-Stunden-Rennen. Aber ist jetzt nicht mehr olympisch. Und auch, ja, irgendwie wird dem alles untergeordnet, auch bei den großen Landesrundfahrten, Tour de France. Man sieht keine langen Zeitfahren mehr, weil es einfach nicht fernsehtauglich ist, weil sich niemand eine 75 Kilometer Zeitfahren im Fernsehen anschaut mit Einzelstadt.
Ich habe das jedes Mal angeschaut, das waren die besten Etappen. 1 Stunde Zeitfahren.
Ja, 1 Stunde gibt's eh noch, aber 75 Kilometer, 100 Kilometer gibt's jetzt nicht.
Ja, leider.
Also, es geht eher so auf 35, 30, 20 Kilometer leider zurück. Was auch den Charakter des Sports ändert und das nur, um fernsehtaugliche Bilder liefern zu können.
Ich muss sagen, bei 24 Stunden Radrennen olympisch könnte man ein paar Werbepausen einbauen, da hätte ich nichts dagegen gehabt. Ja, trotzdem muss ich sagen, Olympia, jetzt haben wir ein bisschen gestänkert, gell? Wenn man jetzt das Ökologische, ich meine, über das, wir sind jetzt auch nicht die Experten dafür, aber es ist, wie du sagst, es hat schon schlimmere Jahre gegeben, wo extra Sportstätten gebaut wurden, die dann noch nie mehr verwendet worden sind. Das hast du bei Fußball-Weltmeisterschaften genauso auf der arabischen Halbinsel oder wo auch immer. Und das war schon auch heuer in Italien so, dass man viele Berichte lesen hat können, wenn man möchte, dass halt allein die Bewässerungsanlagen, dass da irgendwie Flüsse ganz viel Wasser entnommen worden ist, dass dann der natürliche Flusslauf quasi fast ausgetrocknet ist oder nur mehr ein Bruchteil übergeblieben ist und dann sind doch neue Anlagen trotzdem gebaut oder renoviert worden, die man wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr nutzen kann. Trotzdem, Olympische Spiele sind schon, glaube ich, auch als Vorbilder, vor allem vielleicht auch für die Jugend, eine super Sache. Also wenn du halt einfach dadurch Menschen für Sport begeistern kannst, jetzt ganz allgemein gesprochen, dann ist, glaube ich, schon sehr, sehr viel erreicht. Und wenn ich mir anschaue, zum Beispiel die Comeback-Geschichten von der Federica Brignone, die jetzt 2 Goldmedaillen gewonnen hat und die wahrscheinlich in Italien da jetzt wieder sehr, sehr viel Begeisterung verbreitet hat und ausgelöst hat, das ist dann schon was Großartiges.
Ja, Sport schreibt einfach die besten Geschichten, egal in welchem Sport, also nicht nur im Ultracycling, sondern auch in allen anderen Sportarten. Und ich hoffe aber natürlich jetzt, weil gerade italienische Athleten und Athletinnen so abgeräumt haben, auch im höheren Alter, auch im Ausdauersport, dass da jetzt keine böse Überraschung kommt und dass es beim einen vergifteten Nutella-Löffel bleibt und dass da jetzt im Nachhinein nicht noch andere Dinge aufkommen. Das würde ich mir schon noch wünschen. Das wird dem Ganzen sonst nur einen Beigeschmack geben.
Ja, ich habe ganz am Anfang gesagt, ich kann mir die Sachen nicht anschauen im Fernsehen, weil ich ertrage das nicht, wenn Stürze passieren. Ich habe einfach so Angst, dass ich irgendwo zuschauen muss, wenn sich jemand verletzt ist. Ich schaue mir Sachen immer nur im Nachhinein an. Und das war so eine Wahnsinns-Comeback-Geschichte da von der Lindsay Vonn, wie sie heuer im Weltcup Abfahrten gewonnen hat und dann ein Bänderriss gehabt hat, trotzdem gestartet ist und ich mir schon gedacht, ich kann es nicht anschauen, ich habe viel zu viel Angst, dass was passiert. Es ist dann leider aus ganz anderen Gründen ein Sturz passiert, aber das ist halt irgendwie auch so eine Comeback-Geschichte, was du jetzt siehst, Höhenflug oder Wahnsinnserfolg und dann sofort drauf halt einfach so ein Drama und vielleicht ist das auch für viele so ein Denkanstoß, einfach manche. Ja, es kann sehr schnell gehen im Sport und Stürze gehören auch dazu und Stürze passieren den Besten.
Ja, gehört leider auch dazu, sehen wir auch in unserem Sport zum Glück nicht so oft.
Jetzt haben wir fast über was geredet, wo wir nicht die großen Experten sind, aber Winterspiele und Ultracycling, wie man das jetzt wieder zusammenbringen kann. Es findet gerade in Alaska das Iditarod statt, gell? 350 Meilen oder 1000 Meilen mit Fatbikes durch den Schnee im alaskaschen Winter. Und Justinus Leweika war gerade vorher noch in Führung auf der, unter Anführungszeichen, Kurzstrecke. Und das finde ich halt total irre. Du brauchst einige Rennen im Vorfeld, dass du starten darfst. Du musst halt wirklich deine Fähigkeiten nachweisen, dass du halt quasi das kannst, dass du bei diesen Temperaturen, bei Schnee und bei diesem Winter quasi überleben kannst, dass du die Ausrüstung hast. Da kann man sich nicht einfach anmelden und mitfahren. Und für die Tausender Distanz musst du zuerst die 350er Distanz erfolgreich gefinisht haben, sonst darfst du da gar nicht mitfahren. Und ich werde jetzt dann wieder schauen, wie aktuell der Zwischenstand ist, aber es finde ich auch was total Orges. Ich kenne das sonst nur als Schlittenhunderennen. Das ist ja eigentlich sehr bekannt und das gibt es jetzt halt auch für Fatbikes und Ultradistanz am Rad.
Ja, brutal. Ich habe schon vor Ewigkeiten einen Film gesehen, nicht über das Rennen, aber wo jemand solo mit einem Bike zum Nordpol oder Richtung Nordpol, jedenfalls sehr, sehr weit in die nördlichen Breiten gefahren ist, ein super Film gemacht, sie dann im Schneesturm verfahren ist, auf einem zugefrorenen Fluss gelandet ist und dann leider gerettet werden musste oder zum Glück gerettet werden konnte. Und der hat sich selbst gefilmt und einen Film drüber gemacht. Ich weiß nicht, ob ich den Link dazu noch finde, aber das war ein super Film. Wenn ich einen Link finde, dann gibt's den in die Shownotes. Vielleicht fürs Wintertraining, obwohl Wintertraining ist jetzt vorbei, jetzt wird wieder draußen gefahren, jetzt kommt man vielleicht nicht mehr zum Filmschauen während dem Trainieren.
Ja, und vielleicht findet man so einen schönen Abschluss. Die Professionalisierung ist was Gutes, Kommerzialisierung hat definitiv zwei Seiten. Und irgendwie finde ich es schön, dass in unserem Sport, im Langstrecken-Radsport, im Ultracycling, die Kommerzialisierung einfach nicht so richtig gut funktionieren kann. Es bleibt einfach immer ein bisschen geheimnisvoll. Es ist super, wenn berichtet wird. Es gibt Podcasts, Bücher, Filme, aber es gibt halt nicht eine Live-Übertragung mit Werbepausen, wo das komplett ausgeschlachtet wird, wo die Veranstaltungen fernsehtauglich gemacht werden. Ich denke, es wird weiterhin immer die Begeisterung, die Leidenschaft im Vordergrund stehen, das Abenteuer, die Herausforderung, und wer das selbst gut macht und in die Hand nimmt oder im Fall eines Race Around Austria, Race Across America, sich selbst um Medienteams kümmert, der kann natürlich sehr viel draus machen, aber es wird einfach nicht zu sehr kommerzialisiert, und das finde ich einfach das Schöne, dass es gewisse Menge an geheimnisvollem, nicht sichtbaren Inhalten beibehalten wird, das finde ich super.
Genau, und das RAM hat ja die genau gegenteilige Entwicklung gemacht, wenn man das noch sagen kann. Das erste RAM, Live-Übertragung von ABC News mit Kamerateams, mit jeden Abend Live-Einstieg in die Hauptabendnachrichten.
Empire State Building war der Züreinlauf.
Zu jetzt, wo man nicht einmal die Webseite findet, wenn man Race Across America in die Google-Suchleiste eingibt.
Du kommst nämlich auf meine Webseite, weil ich das in einem Suchbegriff definiert habe.
Ja. Ja, wilde Folge. Alles Gute den Leuten, die jetzt noch dran sind. Ihr habt es geschafft. Es hat es dranbleiben bis jetzt. Die nächsten Folgen werden wieder definitiv mehr übers Ultracycling gehen. Thematisch. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche.
Werbung.
Wenn du deine Recovery durch guten Schlaf verbessern möchtest, nutze unseren Code SITZFLEISCH10 auf www.blackroll.com und check dir dein Recovery Pillow.
Nicht vergessen, blackroll.com und den Code SITZFLEISCH10 für 10% Rabatt auf alle nicht reduzierten Artikel im Shop in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich.
Werbung Ende.